Der HRW-Podcast der Wissenschaft. In dieser Folge: Das Honigglas greifen, wie eine junge Doktorandin für Patienten forscht. Hallo und herzlich willkommen beim HRW-Podcast der Wissenschaft. Mein Name ist Olaf Brinkmann, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute werden wir uns mit einem Honigglas beschäftigen. Wir tauchen richtig tief ein in die Forschung einer jungen Wissenschaftlerin, die gerade auf dem Weg zum Doktortitel ist. Und so viel kann ich schon mal vorweg verraten: Ihre Arbeit soll einmal Menschen helfen, die zum Beispiel einen Schlaganfall erlitten haben. Denn dank der Forschung von Marie-Dominique Schmidt können diese Patientinnen und Patienten vielleicht wieder ihren Arm bewegen. So jedenfalls ist der Plan. Wie weit sie mit ihrer Forschung ist, das frage ich Sie jetzt gleich. Hallo Frau Schmidt, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Zu Beginn wie immer die Frage: Wollen wir Sie oder du sagen?
Gerne du, am besten Nike.
Das mache ich gerne, ich bin der Olaf. Hallo Nike. Nike, unsere Hörerinnen und Hörer wollen dich ja gerne erstmal kennenlernen, deswegen machen wir am Anfang immer ein Spiel. Ich stelle dir jetzt einige Fragen und du wählst zwischen zwei Antworten, okay?
Ja.
Kino oder Konzert?
Kino.
Süß oder salzig?
Schwierig, süß.
Früh aufstehen oder ausschlafen?
Früh aufstehen.
Tee oder Kaffee?
Tee. Mhm.
Nike, seit wann bist du an der HRW und was sind deine Aufgaben als wissenschaftliche Mitarbeiterin?
Ich bin seit gut 3 Jahren an der HRW und ich habe mit dem REX-Projekt begonnen. Und in diesem Projekt bin ich dafür verantwortlich, unterschiedliche Messsysteme zu entwickeln. Mhm. Messen quasi gehört dann auch dazu, Daten zu verarbeiten, vor allem so im neurobiologischen Kontext. Und nebenbei betreue ich noch viele Seminare und Abschlussarbeiten, denn das macht richtig Spaß, junge Leute da zu unterstützen.
So, und jetzt hast du schon REXO angesprochen, das Projekt REXO. Ganz kurz, was ist das?
Genau, in diesem Projekt haben wir ein smartes Soft-Exoskelett entwickelt. Mhm. Einmal vielleicht kurz: Was ist ein Exoskelett, was ist eine Prothese?
Genau.
Ein Exoskelett heißt, dass man etwas von außen anbringt, also über den Arm rüberzieht, wie so eine Jacke mit versteiften Elementen, sage ich mal so, die dann den Arm bewegt. Mhm. Und eine Prothese wäre, wenn man keinen Arm mehr hätte und dann, sage ich mal so, einen Roboterarm hätte. Genau, und wir haben halt so ein Exoskelett entwickelt, was dann in der Rehabilitation benutzt werden soll, zum Beispiel für Schlaganfallpatienten. Also wenn man einen Schlaganfall hat, kann es unter anderem dazu führen, dass man eine beeinträchtigte Armfunktion hat und zum Beispiel alltägliche Aufgaben wie das Greifen nicht mehr durchführen kann. Und hier wollen wir mit dem Exoskelett halt unterstützen. Und dafür müssen wir zum einen natürlich feststellen, was möchte der Patient gerade machen? Also möchte er greifen? Okay, schafft er das alleine? Schafft das nicht? Wie viel Unterstützung braucht er? Und das ist quasi unsere Aufgabe, dann mit den unterschiedlichen biologischen Signalen zu arbeiten und herauszufinden, was ist das Ziel, wie kann ich am besten unterstützen.
Sehr, sehr spannend. Und jetzt sitzt du an deiner Promotion. Wie weit bist du da und wann wirst du deine Doktorarbeit abgeben?
Ich bin schon relativ weit. Also ich arbeite schon seit 3 Jahren daran, neben der Projektarbeit. Mhm. Und mein Ziel ist, in so einem Jahr abzugeben. Und genau.
Und was ist das Forschungsthema? Und das erklärst du bitte so, dass es auch eins meiner Kinder verstehen würde.
Sehr gerne. Ich interessiere mich vor allem für die willkürlichen Bewegungen. Das heißt, das sind Bewegungen, die bewusst oder geplant sind, also die man absichtlich macht.
Ja.
Und wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass man an einem Tisch sitzt und man möchte sich das Brot schmieren und möchte halt noch einen Aufschnitt haben, dann entscheidet man sich für irgendwas, zum Beispiel das Honigglas. Und dann ist es tatsächlich relativ schwierig, diese ganze Bewegung auch durchzuführen. Und wir brauchen sehr viele Informationen, um das auch zu können. Also das Honigglas, wie schwer ist es zum Beispiel? Ich denke, jeder hat das schon mal gehabt. Man hat gedacht, das ist ein schweres Objekt, man hat es hochgehoben und der Arm ging unter die Decke.
Mhm.
Und das heißt, man muss so eine Abschätzung vornehmen. Da muss man gucken, welche Oberfläche hat zum Beispiel das Objekt. Brauche ich viel Grip, sage ich mal?
Mhm.
Stehen vielleicht noch Objekte im Weg? Wo befindet sich eigentlich gerade mein Arm, in welcher Position und wo genau das Honigglas dazu? Das heißt, alle diese Informationen werden quasi von unserem Körper gesammelt, zum Beispiel durch die Augen, aber auch durch Rezeptoren, die wir in unseren Muskeln haben. Und diese ersten Informationen, daraus wird ein grober Plan entwickelt und dann tatsächlich verglichen mit anderen Bewegungen, die wir schon mal durchgeführt haben. Also wir haben ja schon ganz viele Greifbewegungen durchgeführt. Das wird quasi verglichen, damit wir nachher das optimale Timing haben, damit wir eine feine und smoothe Bewegung haben.
Mhm.
Und wenn dieser Plan dann quasi geupdatet ist, dann wird er weitergeleitet bis hin zu den Muskeln, die quasi unsere Motoren sind und dann diese Bewegung ausführen. Und mich interessiert vor allem, welche Informationen wichtig sind, damit ich so eine Bewegung durchführen kann. Und wenn ich das herausfinden kann, dann könnte ich sowas auch künstlich nachstellen, um quasi zu zeigen, dass es funktioniert. Und das mache ich quasi in meiner Promotion.
Und jeder, der das nächste Mal das Honigglas greift, um sich sein Brot zu schmieren, wird daran jetzt denken, wie misst man denn das alles?
Genau, es gibt da ganz viele Ansätze, die man wählen kann. Und ich habe jetzt den Ansatz gewählt, dass ich einmal die Muskelsignale messen kann. Da habe ich quasi kleine Elektroden, die ich dann auf dem Muskel aufklebe. Ja. Und was man hier überhaupt misst, ist ein elektrisches Signal, was quasi weitergeleitet wird. Das heißt, ich kann einfach Spannungsunterschiede messen. Und die sind natürlich sehr klein, die sind auch unter der Haut. Das heißt, man hat natürlich auch viel Rauschen mit drin. Der Vorteil ist aber, dadurch, dass ich einfach nur von außen messe, ich kann einfach etwas draufkleben, das ist jetzt auch überhaupt nicht gefährlich. Mhm. Gibt es natürlich auch alternative Methoden, die dann invasiv sind, aber da müsste man zum Beispiel eine Nadel in den Muskel stecken. Das ist dann für viele schon mal deutlich abschreckender. Das heißt, ich habe eine Methode gewählt, die, sag ich mal so, verletzungsarm ist. Und neben diesen Muskelsignalen messe ich auch noch die Kinematik, also die Bewegung des Armes, zum Beispiel den Gelenkwinkel, die Geschwindigkeit, die Beschleunigung, damit ich auch die Position zum Beispiel im Raum weiß, die Trajektorie der Bewegung kenne. Und dann vergleiche ich quasi die beiden, einmal die kinematischen Daten und die Muskelaktivität. Das ist das Experiment, was ich durchgeführt habe. Ich habe quasi ganz viele Probanden rekrutiert, mit denen ich verschiedene Bewegungen durchgeführt habe, also sehr einfache Bewegungen, wie zum Beispiel einfach den Arm heben, das Handgelenk abklappen, bis hin zu sehr komplexen Bewegungen, wie zum Beispiel eine Brustschwimmbewegung oder Winken, also wirklich sehr dreidimensionale Bewegungen. Und genau, daraus habe ich dann wieder beide Daten ausgewertet, quasi einmal die Bewegungsdaten und die Muskeldaten, um dann nachher ein Modell zu erstellen, was basierend auf diesen Daten dann quasi Vorhersagen trifft. Also ich kann damit künstliche Muskelsignale vorhersagen.
Wo findet man Probanden dann für ein solches Experiment? Wo kommen die her?
Meistens sind das andere Studierende. Also in einer Hochschule hängt man dann einen Zettel aus, wo drin steht, ich suche Probanden für das und das System. Und wenn man ein bisschen altmodisch ist, hat man dann noch eine E-Mail-Adresse mit einem Zettel dran. Das kann man sich einfach abreißen und dann quasi mir eine E-Mail schreiben, um dann quasi daran teilzunehmen.
Stand dann drauf, tut nicht weh. Ne?
Genau.
Was genau ist dein Ziel? Du willst ja zum Beispiel Schlaganfallpatienten helfen. Wie kann das funktionieren?
Genau. Ich habe quasi schon ein bisschen das theoretische Konstrukt dafür erstellt. Das heißt, ich kann künstliche Bewegungen generieren und habe damit so einen Modellplan. Also ich weiß, zu welcher Zeit welcher Muskel genau in welchem Maße bei welcher Bewegung aktiviert wird. Das heißt, ich weiß eigentlich ziemlich viel über die Bewegung. Mhm. Und das hilft mir dann natürlich auch bei Leuten, die zum Beispiel einen Schlaganfall haben, wo es dazu führen kann, dass die Armfunktion ein bisschen eingeschränkt ist, quasi genau an den Stellen, wo es, sag ich mal, so ein bisschen hakt, mit einzugreifen. Und ich hatte schon erwähnt, dass die Muskelaktivität, das ist eigentlich eine, sag ich mal, so elektrische Aktivität. Das heißt, die könnte ich auch noch von außen zuführen. Das ist dann eine Elektrostimulation und somit die Muskeln von außen nochmal aktivieren. Und im Zusammenhang mit so einem Exoskelett kann das natürlich noch zusätzlich unterstützend dazu führen, dass man dann zum Beispiel das Honigglas richtig greifen kann, was vorher nicht möglich gewesen wäre, weil zum Beispiel einzelne Muskeln einfach verkrampft sind.
Mhm. Muskeln von außen stimulieren, heißt das, ich kriege Stromschläge, spüre ich das oder bewegt sich einfach nur der Muskel?
Genau, das sind quasi Stromschläge und man spürt das auch. Man muss natürlich sehr aufpassen, in welchem Bereich man sich da befindet. Mhm. Ich habe das natürlich auch selber schon mal ausprobiert. Und unterschiedliche Personen empfinden das sehr unterschiedlich. Ich war tatsächlich ein bisschen aufgeregt, deswegen hat es mich ein bisschen gekitzelt. Aber es war nicht schmerzhaft für mich, aber es kann natürlich auch in den schmerzhaften Bereich reingehen. Ja. Aber der Muskel wird quasi stimuliert und dann merkt man auf einmal, wie sich automatisch zum Beispiel das Handgelenk abknickt. Das ist tatsächlich eine sehr komische Erfahrung, weil man quasi so ein bisschen von außen gesteuert wird. Und ich denke, da muss man sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Aber wenn das natürlich heißt, dass ich eine Bewegung wieder ausführen kann, wenn man das in Kauf nehmen muss, muss man natürlich jeder für sich selber entscheiden, aber ich glaube, ich wäre auf jeden Fall dabei. Mhm.
Wer außer Schlaganfallpatienten könnte von deiner Arbeit noch profitieren?
Im Prinzip ganz viele, die, sag ich mal, Probleme mit einer neuromuskulären Erkrankung haben. Es gibt ja auch ganz viele andere Ursachen, die dazu führen können, dass zum Beispiel so ein Muskel degeneriert. Stellt man sich vor, man hat einen Unfall gehabt und hat zum Beispiel den ganzen Arm eingegipst. Das heißt, die Muskeln schrumpfen dann während dieser Zeit, weil sie nicht benutzt werden. Mhm. Das ist natürlich meistens jetzt nicht so schlimm, dass mein Arm sich gar nicht mehr bewegen kann. Aber stellt man sich mal einen schlimmen Fall zum Beispiel vor, wäre das zum Beispiel auch interessant, das unterstützend zu führen. Und generell, wenn man Lähmungserscheinungen hat oder vielleicht auch sogar Spastiken, könnte man hier auf jeden Fall damit auch angehen.
Mhm. Was versprichst du dir ganz persönlich von deiner Promotion?
Ich arbeite einfach sehr, sehr gerne wissenschaftlich und das macht mir sehr viel Spaß, an Fragestellungen zu arbeiten, wo ich noch nicht die Antwort weiß, wo ich auch viele Probleme habe und die quasi lösen muss. Mhm. Und wenn man das dann geschafft hat, fühlt sich das einfach sehr toll an. Man hat das Gefühl natürlich nicht jeden Tag, sondern dauert meistens ein bisschen. Aber das ist eine große, große Belohnung. Und über das hinaus hoffe ich auch, Leuten damit helfen zu können. Also die Vorstellung, dass man nicht selber ganz autark sein kann, wenn man zum Beispiel so eine Erkrankung hat, das ist für mich, glaube ich, relativ schwierig und vielleicht auch für andere Leute. Und mit meiner Forschung könnte man vielleicht auch irgendwann solchen Leuten helfen, selber mehr eigenständig zu werden.
Und wo siehst du dich in 5 Jahren? Reizt dich die Professur? Du lächelst schon?
Ich will auf jeden Fall in der Wissenschaft bleiben und das ist ein bisschen schwierig tatsächlich, weil es relativ wenige Stellen gibt und man kann eigentlich nur in der Wissenschaft bleiben, wenn man auch diesen Weg nachher geht. Mhm. Und ich hoffe auf jeden Fall, ich habe sehr viele Ideen, die ich noch gerne alle erforschen und umsetzen möchte und dafür habe ich quasi fast keinen anderen Weg, als diesen Weg zu wählen. Ich bin auf jeden Fall sehr motiviert und freudig dabei.
Wer betreut dich an der HRW und wer ist dein Doktorvater oder deine Doktormutter? Mit welcher Uni kooperierst du da?
Genau, an der HRW betreut mich der Professor Dr. Ioannis Iosifidis. Mhm. Mit denen habe ich, sag ich mal, so auch den engsten Kontakt, der mich hier direkt betreut. Und an der Ruhr-Universität Bochum ist das Professor Dr. Tobias Glasmachers.
Aha, mit Professor Iosifidis haben wir in diesem Podcast auch schon mal gesprochen. Sehr, sehr spannend. In der ersten Staffel, ich glaube, es war die Folge 2, auf jeden Fall mal reinhören. Nike, bis hierhin schon mal ganz, ganz lieben Dank für deine spannenden Antworten. Jetzt wollen wir mal noch auf den Claim der HRW schauen. Der heißt ja Never Stop Growing. Dafür haben wir hier im Podcast das Format Never Stop Growing und du, ich stelle dir jetzt 3 Fragen und du antwortest bitte ganz kurz und spontan, was dir einfällt, ja?
Ja.
Was bedeutet Never Stop Growing für dich als Doktorandin?
Das Motto passt eigentlich schon ganz gut, also quasi immer weitermachen. Ich würde es noch ein bisschen erweitern mit über seinen eigenen Horizont ein bisschen hinausgehen. Mhm. Also meistens weiß man sehr gut, wenn man ein Problem hat, ob man das gerade sehr schnell oder sehr leicht lösen kann oder ob es sehr schwierig ist und man sollte sich nicht immer nur die Aufgaben aussuchen, wo man schon weiß, dass die funktionieren, sondern auch Aufgaben aussuchen, an denen man wachsen kann.
Wie sorgt die HRW dafür, dass Promovierende wachsen können?
Ich würde sagen, durch ihren relativ engen Kontakt zu Professoren. Also ich habe nicht nur Kontakt zu meinem Professor, der mich betreut, sondern auch die Möglichkeit, mit anderen Leuten zu reden. Einfach, dass diese Kommunikationsstruktur da ist, die, würde ich auch sagen, sehr wissenschaftlich sehr wichtig ist, wenn man sich halt austauschen kann, neue Ideen oder auch kritische Ideen bekommen kann. Und ich würde sagen, das ist so der Grundbaustein.
Und was braucht es, um als junge Wissenschaftlerin ihren Weg gehen zu können?
Man muss auf jeden Fall motiviert sein, wollen und Spaß haben. Ich würde aber sagen, auch frusttolerant sein. Nicht viele Leute oder nicht alle Leute können damit umgehen, wenn etwas mal nicht funktioniert. Und das ist sehr häufig der Fall, dass etwas mal nicht funktioniert. Das heißt, man hat ein Problem und man muss einfach den nächsten Schritt weitergehen, gucken, wie kann ich das lösen. Und das funktioniert halt nicht gleich beim ersten Mal. Dafür ist es, sag ich mal so, umso schöner, wenn man es dann geschafft hat, das Problem zu lösen.
Nike, wir sind am Ende. Ganz, ganz lieben Dank für das spannende Gespräch. Vielen Dank und viel Erfolg bei deiner Promotion.
Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch unser Podcast gefällt, dann seid so lieb und empfehlt uns bitte weiter. Schickt ihn gern an andere Kommilitoninnen und Kommilitonen oder an eure Kolleginnen und Kollegen. Und abonniert uns bitte auch. Dann bekommt ihr eine Nachricht auf euer Smartphone, wenn eine neue Folge da ist. Auch ein paar Sternchen bei Spotify wäre natürlich richtig toll. Dafür und fürs Zuhören sage ich von Herzen danke. Bis zum nächsten Mal. Euer Olaf.